Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Hallo, im heutigen Alti-Interview geht es um Emerging Markets aus der Sicht institutioneller Investoren. Wo liegen die Chancen und wo liegen die Risiken? Wir haben hierzu eine Expertin eingeladen, Frau Dr. Cora Vogt. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Senior Investment Managerin der EBSIM und verantwortlich für erneuerbare Energien und die Emerging Market Strategien. Frau Dr. Vogt, bitte stellen Sie sich und die EBSIM kurz vor.
Die EBSIM, die EB Sustainable Investment Management GmbH, ist der Asset Manager der Evangelischen Bank. Die Evangelische Bank ist eine der größten Kirchenbanken in Deutschland. Und wir betreuen im Asset Management nicht nur liquide Produkte im großen Umfang, sondern auch Alternative Investment Strategien, hier mit dem Fokus erneuerbare Energien. Das ist auch mein Hauptschwerpunkt in der Tätigkeit. Und unter anderem machen wir eben nicht nur erneuerbare Energien, sondern haben auch zwei Produkte in Zusammenarbeit mit der DEG, der Entwicklungsbank Deutschlands, aufgesetzt. Zwei Impact-Produkte mit dem Schwerpunkt zum einen Projektfinanzierungen in erneuerbare Energien in Entwicklungs- und Schwellenländern und zum anderen, und darum soll es heute gehen, Bankenfinanzierungen in Entwicklungs- und Schwellenländern mit dem Ziel, dass die Mittel für mittelständische Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern eingesetzt werden. Ich selber bin seit etwa 3 Jahren bei der EBSIM tätig, komme historisch gesehen aus dem Energiebereich, habe über 10 Jahre Erfahrung mit der Akquisition und Entwicklung von insbesondere Infrastrukturprojekten in Entwicklungs- und Schwellenländern, war vorher tätig für den Bereich Infrastrukturinvestitionen bei der Talanx und davor bei dem Energieversorger EnBW mit dem Schwerpunkt Projektentwicklung in erneuerbare Energien in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Danke. Bevor wir zum Fonds kommen, würde uns natürlich alle brennend interessieren, wo geht die Reise in den Emerging Markets hin?
Genau, wo soll die Reise hingehen? Also generell ist es so bei den Emerging Markets, dass wenn man sich die aktuellen Risikoaufschläge in den Märkten per dato Juli, August ansieht im Vergleich zum März, als es mit der Pandemie losgegangen ist, muss man sagen, dass sich diese Risikoaufschläge wieder eingeengt haben, was den aktuellen Erwartungshaltung im Markt auch widerspiegelt, nämlich, dass es doch nicht so schlimm gekommen ist, wie man das möglicherweise bei einer Krise erwartet hätte oder auch schon erinnert hat in vorangegangenen klassischen Finanzkrisen. So schlimm ist es also nicht gekommen, wie man sich das möglicherweise gedacht hat. Warum ist das nicht so schlimm gekommen? For now, einfach weil es hier seitens der Gebergemeinschaft, aber auch seitens der Zentralbanken, beispielsweise in den einzelnen Ländern, auch in Frontier-Markten, eine sehr professionelle Reaktion gegeben hat. Die Märkte hier, Unternehmen, aber auch Finanzinstitute, dafür Sorge zu tragen, hier mit liquiden Mitteln auszustatten, um dieser Krise und eben auch dem Wachstumseinbruch, den wir ja gesehen haben, einigermaßen adäquat begegnen zu können. Dazu gehören auch Maßnahmen hinsichtlich seitens der Regulierung, beispielsweise bei den Finanzinstituten, die hier Sonderregelungen bekommen haben. Das heißt, wenn sie im Kreditportfolio Kunden sozusagen Stundungen anbieten oder auch Valutierungen anbieten und eben auch die Möglichkeit dazu haben, dass dies nicht eins zu eins in die Kategorie oder in eine höhere Risikokategorie wandert, sondern dass man hier Übergangsregelungen gefunden hat, damit Banken und Finanzinstitute eben auch die Möglichkeit haben, insbesondere mittelständische Unternehmen mit liquiden Mitteln, ausreichend liquiden Mitteln unterstützen zu können. Also das ist die große positive Nachricht. Die zweite große positive Nachricht ist, dass es eben auch nicht, auch das wurde ja befürchtet, zu Abzügen aus dem Depot gekommen ist, also sogenannte Bankruns, dass hier liquide Mittel aus den Finanzinstituten abgezogen worden sind. Das ist ebenfalls nicht vorgekommen. Das, was vorgekommen ist, ist, dass man umstrukturiert hat, dass man langfristig gebundene Mittel in eher kurzfristig gebundene Mittel umgewandelt hat, aber dass die Depotvolumeter der Banken zumindest in dem Bereich, wo wir aktiv sind, sind eigentlich stabil geblieben.
Wie definieren Sie das und was sollte sich ein institutioneller Investor hier genau anschauen?
Emerging Markets, grundsätzlich ist zu unterscheiden bei der Begrifflichkeit Emerging Markets, dass die Begrifflichkeit im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit anders verwendet wird als beispielsweise im Kontext eben einer Asset-Allokation, gemäß beispielsweise MSCI. Im Kontext von der Entwicklungszusammenarbeit haben wir im Grunde genommen nur zwei Kategorisierungen. Das eine ist der Industriestaat, der in der Kategorisierung vor allem davon abhängig wird oder abhängig gemacht wird, wie hoch ist das Pro-Kopf-Einkommen und inwieweit sind die Länder in den internationalen Kapitalmarkt integriert. Bei MSCI gibt es drei große Unterscheidungen und das kommt dann sozusagen bei insbesondere im liquiden Asset Management zum Tragen. Das eine eben der Industriestaat und dann wird nochmal unterschieden bei Entwicklungs- und Schwellenländern zwischen Emerging Markets und Frontier Markets. Der große Unterschied in der Kategorisierung von Emerging Markets und Frontier Markets ist in diesem Zusammenhang auch Pro-Kopf-Einkommen, aber insbesondere inwieweit sind hier Marktzugänge für ausländische Investoren am insbesondere Kapitalmarkt gegeben. Dem Produkt, mit dem wir uns hier beschäftigen, bewegen wir uns in der Zusammenarbeit mit der DEG, bewegen wir uns im Grenzbereich zwischen Emerging Markets und Frontier Markets. Das heißt, große Emerging Markets wie beispielsweise Brasilien und Mexiko oder eben auch Türkei stehen an dieser Stelle nicht im Fokus der Investition, sondern es sind eher kleinere Länder, wie beispielsweise auch El Salvador, die wir im Engagement haben, oder Nigeria und Kenia, die wir im Engagement haben, die hier im Fokus stehen sollen, auch und gerade mit dem Fokus, dass wir mit der DEG zusammenarbeiten und hier der explizite Entwicklungsauftrag für die DEG eben auch ist, nicht in Konkurrenz zu treten zum Privatmarkt. Das heißt, wenn es finanzielle oder Finanzinstitute gibt, die sich sehr gut auf dem internationalen Kapitalmarkt mit Kapital oder Krediten eindecken können, ist es nicht der Auftrag der DEG, hier zusätzlich Kreditmittel bereitzustellen und gegebenenfalls sogar einen nicht intendierten Effekt, nämlich einen Crowding-out-Effekt zu erzeugen, sondern sich im Fokus eben mit Finanzinstituten oder bei Finanzinstituten zu engagieren, die auf Entwicklungsbanken angewiesen sind, um sich zu refinanzieren.
Wie können wir uns so ein Investmentprojekt vorstellen? Wie gehen Sie konkret vor?
Grundsätzlich ist es so, dass ein Schwerpunkt Aufgabe von der DEG als Entwicklungsbank tatsächlich der Finanzsektor ist. Und aus diesem Finanzsektorportfolio, das man jährlich sozusagen im Markt abschließt, wird ausgewählt dem Fonds Investitionsmöglichkeiten angetragen. Großes Selektionskriterium ist an dieser Stelle nicht Nachhaltigkeitskriterien, weil wir hierbei sowohl von der EB-Seite, also EB-SIM-Seite, als auch der DEG selber aligniert sind. Wir haben ähnliche Ausschlusskriterien, und einen ähnlichen Anspruch an die Engagements, die man hier eingeht. Also das ist nicht das Ausschlusskriterium, sondern das Ausschlusskriterium, was wir haben, ist dann eher das Rendite-Risikoprofil, was hier eingegangen werden kann, fondsseitig. Auf dieser Basis wird auch selektiert. Der Investitionsprozess selber, beispielsweise bei einem Engagement, das wir beispielsweise in Kenia eingegangen sind in 2019, ist so, dass die DEG dem Fonds eine beziehungsweise uns Investitionsmöglichkeiten via einem Quick-Check mit den Eckdaten des zu finanzierenden Institutes und der Mittelvergabe und der Größenordnung zur Verfügung stellt. wir machen eine Vorselektion, passt das Rendite-Risikoprofil. Bei dem zu finanzierenden Institut passt der Schwerpunkt der Mittelvergabe zum Schwerpunkt oder zum Nachhaltigkeitsschwerpunkt des Fonds und passt generell die Länderallokation. Das heißt, wir schauen uns natürlich auch auf Basis von aktuellen Rating-Einschätzungen des Landes, die aktuelle Finanzsituation des Landes, aber auch des Finanzsektors selber genau an und entscheiden auf dieser Basis, ob wir uns dieses Engagement dann näher anschauen wollen. Was dann passiert, ist sozusagen, dass die DEG ihren üblichen Due Diligence-Prozess durchführt, das Gesamtportfolio, Kreditportfolio in der Regel der zu finanzierenden Institute prüft, nicht nur prüft hinsichtlich Kreditqualität an sich, sondern insbesondere auch hinsichtlich dann von Nachhaltigkeitskriterien, Umweltkriterien, Sozialkriterien, ob das Engagement so passt, dass insbesondere dann auch im Bereich Governance hier auch noch einmal abprüft, ob es möglicherweise auch Defizite gibt in der Governance, wo man möglicherweise dann auch noch mal Unterstützungsmaßnahmen leisten kann für das Finanzinstitut. Diese Prüfergebnisse werden uns sozusagen zur Verfügung gestellt. Wir als Anlagenberater des Produktes gehen dann sozusagen in Detailprüfung, schauen uns den Business Case an, gehen ins Detail für den Finanzsektor des jeweiligen Landes, gucken uns das genauso, wie das die Idee gemacht hat, die Qualität des Kreditportfolios an, schauen uns an, ob die dann definierten Covenants, also Anlagerestriktionen, beziehungsweise eben Default-Kriterien, die im Kreditvertrag aufgelegt werden, soweit für uns auch passen oder ob wir hier gegebenenfalls Nachbesserungsbedarf sehen. Und wenn dieses Engagement dann sozusagen seitens DEG-seitig soweit passt und auch seitens unsererseits soweit passt, dann kann hier eine Investitionszusage gegeben werden. Wie funktioniert das praktisch? Die DEG macht in der Regel einen Kreditvertrag mit dem zu finanzierenden Institut und der Fonds selbst, also dieses Produkt, über das wir sprechen, beteiligt sich an dieser Kreditvergabe als Unterbeteiligungsvertrag. Das heißt, die DEG frontet sozusagen das Engagement des Fonds.
Welche Größenordnung der Unternehmen haben Sie im Blickfeld und wen nicht?
Grundsätzlich auch bei Emerging Markets, auch bei weiterentwickelten Emerging Markets, die Unternehmensstruktur in einem Land anschaue, habe ich in der Regel sogenannte Global Players oder die nationalen Champions, die sich sehr gut, in der Regel mittlerweile auch wirklich sehr gut am internationalen Kapitalmarkt mit Finanzierungsmitteln eindecken können. Diese dominieren dann sozusagen auch diese sogenannten Emerging Market Indizes, in die man hier sozusagen auch investieren kann als institutioneller Investor. Diese haben sozusagen in der Regel keine wirklichen Probleme, sich mit Kapitalmitteln einzudecken. Dann haben wir ein zweites Feld, das seit Jahren auch ein Investitions- oder ein prominentes Investitionsfeld ist. Das ist der Microfinance-Sektor, der sich hier auch als im Bereich Alternative Investments als, sagen wir mal, etablierte Investitionsform auch dargestellt hat und durchgesetzt hat. Diese Institute sammeln sozusagen Gelder ein, auch international sehr gut Gelder ein und vergeben sozusagen Kredite mit einer in der Regel kurzen Laufzeit an sogenannte Kleinstunternehmen. Hier reden wir von Kreditmitteln von etwa bis 10.000 Euro oder eben auch wesentlich kleiner. Auch hier hat man festgestellt, dass diese Kleinstunternehmen mittlerweile auch in Least Developed Countries, also die sehr schwach aufgestellt sind, in der wirtschaftlichen Entwicklung gut sich mit Finanzmitteln eindecken können, auch in der Krise. Diejenigen, die nun bei allen ein wenig herunterfallen, das sind die mittelständische Unternehmen, die einen Finanzierungsbedarf haben zwischen 10.000 und 1 Million US-Dollar in der Regel, der klassische Mittelstand, der sich also nicht am internationalen Kapitalmarkt eindecken kann, der aber auch zu groß ist, um tatsächlich noch unter in die Kategorie von Mikrofinanzinstitute zu fallen. Und diese sind auf Kreditmittel angewiesen, auch gerade längerfristige Kreditmittel, die sie dann von Banken bekommen. Dadurch, dass ich jetzt längerfristige Finanzmittel ausgeben müsste, sind diese risikobehafteter. Und Banken scheuen sich in der Regel, mittelständische Unternehmen eben aus diesem Grund in ihr Kreditportfolio im Fokus aufzunehmen. Unter anderem eben auch, weil sie längerfristige Finanzierungen selber gar nicht in diesem Umfang bekommen, um in der Fristenkonkurrenz sozusagen längerfristige Kapitalmittel an mittelständische Unternehmen rauszugeben. Und diese Lücke zu schließen, also sprich, dass die mittelständischen Unternehmen hier seitens Finanzinstituten mit ausreichend Kapitalmitteln auch ausgestattet werden können. In dieses Feld stoßen insbesondere Entwicklungsbanken und insbesondere die DEG, die nun Finanzinstituten längerfristige Kredite ausgibt, damit sozusagen auf der anderen Seite die Banken in die Lage versetzt werden, ein dezidiertes Mittelstandsprogramm auch auszurollen.
Wie sieht Ihre Finanzierungspipeline aus? Gibt es genug Unternehmen, die für Sie interessant sind?
Wir haben in 2019 einige Engagements bereits in unserem Fondsprodukt aufnehmen können. Das ist uns unter anderem eben eine Finanzierung in Kenia, eine Finanzierung in Panama, ein schönes Engagement, was insbesondere auf den Impact-Fokus unseres Fonds abzielt, ist in El Salvador, Costa Rica. Dieses Anfang des Jahres konnten wir noch eine Finanzierung in Ghana abschließen. Und dann ist es im Prinzip so, haben wir es jetzt mit einer Pandemiesituation zu tun, wo wir jetzt sagen müssen, dass in diesem Jahr das eine oder andere Engagement auch mit Reiserestriktionen und Lockdown-Maßnahmen in den entsprechenden Ländern durchaus realistisch sind durchzuführen, beispielsweise ein Engagement in Nigeria und möglicherweise eine Aufvalutierung in El Salvador. Die aktuelle Situation ist allerdings für alle Beteiligten sowohl in den Ländern selbst als auch für die Entwicklungsbanken schwierig macht, eine neue Kreditvorgabe unter diesen Bedingungen, wie wir sie gerade vorfinden, tatsächlich durchzuführen. Warum ist das schwierig? Warum ist eben auch diese Reisebeschränkung gerade schwierig? Es ist in der Regel so, dass an Due Diligence-Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, in der Regel eben nicht am Desktop stattfinden, sondern mit Vor-Ort-Besuchen kombiniert werden, um hier auch die Möglichkeit zu haben, sowohl mit dem Management zu sprechen, aber auch mit dem jeweiligen Bankenmitarbeiter beispielsweise, um hier noch einmal einen besseren Eindruck zu bekommen, wie die generelle Governance des jeweiligen Instituts aufgestellt wird, möglicherweise auch vor Ort Defizite auch nochmal aufzudecken. Und dies kann eben momentan unter diesen Bedingungen eben nicht stattfinden. Und virtuelle Due Diligence ist eigentlich nur dort angebracht oder möglich bei Finanzinstituten, die man bereits sehr, sehr, sehr gut kennt.
Sie sprachen gerade schon über Impact. Wie messen Sie Impact und welchen Bedeutung haben die SDGs?
Dadurch, dass wir jetzt hier über ein Impact-Produkt sprechen, ist es auch so, dass der Gesamtfonds auch an den SDGs, also den Sustainable Development Goals 17 an der Zahl, gemessen und gemappt wird. Das erfolgt auf Basis, also das denken wir uns da nicht aus und weisen dann sozusagen gewisse Prozentpunkte dann den jeweiligen Zielen zu, sondern das erfolgt auf Basis eines Reporting-Tools, was die DEG ausgearbeitet hat. Das Ganze nennt sich das Development Effectiveness Rating, DERA abgekürzt, nachdem die DEG selber auch im Unternehmensprozess gemessen wird, mit sozusagen 5 Bewertungskategorien, die hier im Schwerpunkt genannt werden. Das eine ist eben gute und faire Arbeit, der Effekt auf lokale Einkommen, Markt- und Branchenentwicklung, Umweltverantwortung und generell Vorteile für die Gesellschaft. Das wird sozusagen übersetzt pro Engagement, das man hat, in einen gewissen Score. Das heißt, wie sieht der Score eben ohne dieses Engagement, ohne die Kreditvergabe aus? wie verbessert sich dieser Entwicklungsprozess mit dieser Kreditvergabe? Und das wird dann zusätzlich noch einmal in Form von einer gewissen Methodik noch einmal gemappt auf die 17 SDGs, also Sustainable Development Goals, die wir dann auch schön ausweisen können im Impact Reporting. Mit, wie gesagt, dem Schwerpunkt darauf auf Wohlstandsförderung, gute, faire Arbeit, Märkte und Innovation und auch Gleichstellung der Geschlechter. Auch das muss man noch einmal hervorheben, dass einige der Engagements, die wir hier haben, im Zusammenhang stehen mit der X-Challenge der Entwicklungsbanken. Das heißt, dass hier bei einigen Engagements, beispielsweise in Panama, die Mittelvergabe der Finanzinstitute, dass sie angeregt werden und auch konditioniert werden, eben bevorzugt Unternehmen zu finanzieren, die einen hohen Managementanteil von Frauen aufweisen können.
Wie ist der Fonds regulatorisch ausgestattet? Wie passt er zum Investor?
Der Fonds selber ist klassisch als Luxemburger Spezialfonds, also ein geschlossener Luxemburger Spezialfonds aufgelegt, als eine sogenannte SA SICAV-SIF. SA heißt, es ist eine Aktiengesellschaft, das heißt, ein Investor bekommt hier Aktienanteile ausgelegt. Klassischerweise bei Investoren, die sich in Fondsprodukten engagieren, bekommen natürlich ein sogenanntes Erwerbsgutachten, wo die einzelnen Aspekte eines jeweiligen Investors noch einmal abgeprüft werden hinsichtlich eben Verbuchbarkeit oder eben auch Erwerbbarkeit nach unterschiedlichen Kriterien, also sei es, dass ich über einen Pensionsfonds beispielsweise rede oder möglicherweise ich rede über eine Genossenschaftsbank oder eben ein kirchlicher Investor, der sozusagen anhand der Ausarbeitung von eben diesen Erwerbsgutachten für sich nochmal abgleichen kann, ob das Produkt A verbuchbar ist oder verarbeitbar ist und wenn nicht, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen oder nochmal zusätzlich erfüllt werden müssen, dass das dann so ist. Das ist sozusagen der klassische Weg. Wie gesagt, der Fonds ist in Luxemburg aufgesetzt. Wir haben uns dazu entschlossen, zwei Aktienkategorien oder Tranchen aufzulegen. Einmal eine Tranche, die rein US-Dollar basiert ist, hat zum Hintergrund, dass einige Investoren möglicherweise eine Währungsabsicherung auf Holding-Ebene durchführen möchten. Und das wird erschwert, wenn ich sozusagen eine Absicherungsmaßnahme bereits auf Fonds-Ebene durchführe, dann wird es Ihnen dann eigentlich schon fast verunmöglicht, laut Regulierung dann eine zusätzliche Absicherung aufs Underlying zu machen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, eben zwei Tranchen aufzulegen für diejenigen, die rein US-Dollar-basiert investieren möchten und diejenigen, die in eine Euro-Tranche bekommen, eine Euro-Tranche, die dann seitens des Fonds gehedged wird.
Das war Frau Dr. Cora Vogt von der EBSIM über die Chancen und Risiken in Emerging Market Strategien. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de